Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Erster Streiktag an Berliner Krankenhäusern. Mitarbeiter der landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité sind auf unbegrenzte Zeit in den Ausstand getreten. Die Stimmung sei durchaus aufgeheizt, aber hinter den Kulissen gäbe es auch Gespräche, berichtet RBB-Reporterin Sabine Müller.
Es ist kurz nach Mittag, als Carla Eisel, Personalvorstand bei der Charité, gegenüber dem RBB ein Fazit der ersten Streikstunden zieht. Eisel klingt ganz entspannt, als sie die Lage beschreibt. Sie sagt,
dass wir alles sehr geordnet und geregelt, auch im guten Dialog mit Verdi, bewältigt bekommen haben.
Kurz darauf Pressekonferenz bei Vivantes. Gleich 4 Klinikvertreter sind da und sie klingen überhaupt nicht entspannt. Vivantes-Chef Johannes Dankert warnt, die Streiks hätten ein nie dagewesenes Ausmaß angenommen, auch weil sie unbefristet seien.
Unter den bestreikten Bereichen sind verschiedene, auch sehr sensible medizinische Bereiche. Und wir müssen auch befürchten, dass das Leben der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten akut gefährdet ist und auch wird.
Dankert spricht davon, ab kommender Woche würden bei Vivantes fast 1000 Betten bestreikt. 30 Normalstationen sowie 3 Intensivbereiche müssten schließen. Man versuche, die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, sagt er, könne das aber nicht garantieren. Dagegen betont Verhandlungsführerin Maike Jäger, die Gewerkschaft stelle sicher, dass es nicht zu einer Gefährdung von Patienten komme. Finanzsenator Kollatz, der Aufsichtsratschef bei Vivantes ist, sagte dem RBB, die Streikenden hätten eine falsche Vorstellung davon, was vom Land Berlin zu erwarten sei.
Dem Land obliegt es, die Investitionen zu finanzieren. Dem Land ist es umgekehrt verboten, die Materialkosten und die Personalaufwendungen zu finanzieren.
Die Fronten sind verhärtet, aber das heißt nicht, dass überhaupt nicht geredet wird. Carla Eisel von der Charité sagt dem RBB, bei ihnen sei eine Arbeitsgruppe mit Vertretern beider Seiten eingerichtet worden.
Da sitzen nicht die Verhandlungsführer drin, selbstverständlich, weil wir eben nicht verhandeln. Aber ich sag mal, reden kann man immer und das sollte man auch immer und das tun wir auch. Ich denke, daraus könnte Bewegung entstehen.
Zunächst aber bleibt es dabei, ein Ende des Streiks ist nicht absehbar.
RBB-Reporterin Sabine Müller. Ihr Kollege Stefan Oschmatt hat die aufgeladene Stimmung der Streikenden hautnah miterlebt. Er war bei deren Kundgebung am Sitz von Finanzsenator Kollatz.
Herr Kollatz!
Hunderte Krankenhausbeschäftigte riefen nach Berlins Finanzsenator vor dessen Amtssitz in Berlin-Mitte. Viele trugen Verdi-Warnwesten und Transparente. Kollatz, wie viel sind Menschen wert, fragte eines den SPD-Politiker. Vom Klatschen wird niemand gesund, stand auf einem anderen. Auch Ivo Garbe von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi sprach den Hüter der Berliner Finanzen direkt an.
Herr Kollatz! Sorgen Sie dafür, dass die Notdienstvereinbarungen sofort unterschrieben werden, sowohl bei der Charité als auch bei Vivantes und wenn es Streitfragen gibt, auch bei den Töchtern. Und Herr Kollatz, legen Sie das Geld auf den Tisch, sowohl für die Töchter als auch für die Charité und für Vivantes.
Der Finanzsenator werde zu den Streikenden sprechen, hatte es zunächst geheißen. Dann, es wird etwas später. Vom Streikwagen aus berichteten viele über ihre Arbeitsbedingungen. Bereits am Morgen hatte sich Camilla Weiß unter die Streikenden vor dem Krankenhaus Neukölln gemischt. Die Reinigungskraft ist bei einer Vivantes-Tochterfirma angestellt und schlechter gestellt als viele Kollegen und Kolleginnen mit Tarifvertrag.
Wir haben nicht mal Mindestlohn, obwohl wir arbeiten für öffentliche Dienst. Die Weihnachtsgeld, was wir haben noch bis jetzt nie bekommen und bekommen das Kollegen von Vivantes. Deswegen, wir sind heute hier zu kämpfen.
Eine Forderung der Streikenden deshalb ein gemeinsamer Tarifvertrag für alle, nämlich den des öffentlichen Dienstes. Zum Teil klafften bis zu 1000 Euro Einkommensunterschied für die gleiche Tätigkeit, so Verdi. Ein Kritikpunkt ist auch die Arbeitsverdichtung, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Sophie Semmelrogge-Junker ist Hebamme am Klinikum Neukölln. Sie beschreibt ihre Arbeitssituation so.
Vorgeschrieben ist in einem Level-1-Haus eine Geburtenrate von 100 Geburten pro Jahr pro Vollzeitkraft und momentan liegt die aber deutlich drüber. Wir haben so um die 170. Wir haben momentan nur die Möglichkeit, auch den Kreißsaal abzumelden von der Feuerwehr, dass sie nicht mehr angefahren wird, wobei die ja auch das nächstgelegene Krankenhaus anfahren muss. Und so kommen halt doch auch noch viele zu uns in die Rettungsstelle, die nicht mehr verwiesen werden können oder verlegt werden können.
Und wo war Matthias Kollatz? Erst als der Demonstrationszug der Pflegekräfte zur Senatsgesundheitsverwaltung weiterzog, ließ sich dann auch der Finanzsenator noch blicken. Lediglich zur Übergabe eines Forderungskataloges kam es noch.
Inforadio-Reporter Stefan Oschwart. Deutschland gilt Geldwäschern als europäisches Paradies. In den Bundesministerien für Finanzen und Justiz wurden Büros durchsucht, weil die Spezialeinheit des Zolls, FIU, verdächtigt wird, brisante Informationen über mögliche Geldwäsche nicht an die Polizei weitergeleitet zu haben. Gerade mit Immobiliengeschäften oder Geschäftsübertragungen wird immer wieder illegales Geld zu legalen Einnahmen gemacht. Laut Geldwäschegesetz werden dabei auch Mittelsleute wie Notare überwacht. In Berlin ist das ein brisantes Thema, berichtet RBB-Reporter Sebastian Schöbel.
Im Kampf gegen Geldwäsche spielen Notare eine entscheidende Rolle, sagt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt.
Weil sie bekanntlich kein Grundstück kaufen können ohne notarielle Beurkundung.
Und dass der Berliner Immobilienmarkt sehr attraktiv ist für Menschen, die sehr schnell und sehr viel illegal erworbenes Geld loswerden wollen, ist schon lange bekannt. Bestes Beispiel die 77 beschlagnahmten Immobilien einer kriminellen Berliner Großfamilie im Jahr 2018. Notare sind laut Geldwäschegesetz verpflichtet, verdächtige Geschäfte für weitere Ermittlungen an die Aufsichtsbehörde des Bundes zu melden, die sogenannte Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Ob die Notare das auch tun, prüft seit April 2020 eine spezielle Taskforce, und zwar nur in Berlin. 86 verdächtige Geschäfte haben diese Experten seitdem in den Büchern von Berliner Notaren entdeckt. Verdachtsfälle, die nicht gemeldet wurden. Doch damit ist seit August Schluss. Eine Gesetzesänderung im Bundestag verbietet es der Taskforce, selbstständig Verdachtsfälle auf Geldwäsche zu melden. Das dürfen jetzt nur noch die Notare.
Ein jeder, der Geld waschen möchte über ein Immobiliengeschäft oder über ein Geschäft im Gesellschaftsbereich, ist jetzt in der Lage, völlig sorgenfrei zu einer Notarin, zu einem Notar zu gehen,
sagt Staatsanwältin und Geldwäschebekämpferin Susanne Wettley. Die neue Regelung sei völlig weltfremd, so Wettley, denn auch die Notare dürfen nun krumme Geschäfte nur melden, wenn sie positive Kenntnis von Geldwäsche haben, sich also absolut sicher sind, was ziemlich unrealistisch sei.
Wird ja nicht der Fall sein, dass da zwei hinkommen und sagen, so lieber Notar, jetzt waschen wir mal Geld bei dir.
Den unabhängigen Prüfern der Notare, also der Berliner Taskforce gegen Geldwäsche, seien nun aber die Hände gebunden, sagt Wettley, denn die dürfe nicht mehr melden.
Das heißt, wir bieten eigentlich ein Umfeld, in dem Kriminelle letztendlich relativ frei sind zu handeln, weil wir es bewusst, ganz bewusst nicht kontrollieren. Das müssen wir sagen, ganz klar.
Berlin will deswegen im Bundesrat erreichen, dass diese Gesetzesänderung rückgängig gemacht wird. Und nicht nur das, nicht nur Immobilienkäufe, auch Deals, bei denen es um die Gründung und Übertragung von Gesellschaften geht, müssten der Meldepflicht unterworfen werden. Denn in diesem Bereich, nicht bei Immobiliengeschäften, würden inzwischen 2/3 der Berliner Geldwäschedelikte anfallen.
Sebastian Schöbel, rbb24 Landespolitik, Berlin. Der Himmel über Schwedt wird wieder blau. Einen Tag lang hatte er düster ausgesehen mit dunklen Rauchsäulen, die durch eine Havarie in der Raffinerie PCK entstanden waren. Der Betrieb, der durch einen Stromausfall komplett lahmgelegt war, wird langsam wieder aufgenommen. Aufatmen können die Bewohner der Region, denn der Rauch habe keine schädlichen Stoffe enthalten, so die Erkenntnisse der Feuerwehr. RBB-Reporterin Magdalena Deritsch.
Die Ergebnisse der Analyse der Rauchgase seien nicht beunruhigend, sagt Alexander Trenn, Abteilungsleiter Brandschutz bei der Stadt Schwedt, der gestern die Untersuchungen geleitet hat.
Wir haben also 3 Fahrzeuge besetzt und die haben auf einer festgelegten Route das Werksgelände einmal umrundet und haben dort Messungen durchgeführt und versucht also, ob sie in irgendeiner Form Schadstoffe in der Luft nachweisen können. Und wir konnten auf dieser Messfahrt an keinem Punkt irgendwelche schädlichen Stoffe in der Luft finden. Die Messgeräte haben also keinerlei Ausschlag gezeigt.
Nun waren in Bodennähe keine Schadstoffe wie CO oder CO2 festzustellen. Wie es allerdings um die weiteren Schichten der Luft bestellt ist, da wäre das Landesamt für Umwelt gefragt, erklärt Alexander Trenn.
Wir haben heute keine weitere Anforderung bekommen. Ich sag mal, weitere Maßnahmen würden dann ja durch die Umweltbehörden durchgeführt werden. Mir ist aber derzeit nicht bekannt, dass hier noch etwas untersucht wird, denn eine Luftprobennahme kann man ja nur dann durchführen, wenn tatsächlich etwas da da ist, am heutigen Tage würde man in der Luft ja nichts mehr finden können.
So liegen seitens der Feuerwehr keine Daten vor, die eine weitere Untersuchung des Landesamtes für Umwelt veranlassen würden. Auch der Anlagenbetreiber, die PCK-Raffinerie, hat bisher keine weitere Luftverschmutzungsanalyse gefordert. Allerdings kann diese auch auf Anfrage der Bürger durchgeführt werden. Aus dem Landesumweltamt haben wir jedoch erfahren, dass keine Bürgerbeschwerden eingegangen sind.
Magdalena Dertsch berichtete aus Schwedt. Fast 300.000 Kinder und Jugendliche gehen in Brandenburg zur Schule, ab der 7. Klassenstufe zurzeit nur mit Maske im Unterricht. Im Landtag hat Bildungsministerin Britta Ernst ein erstes Fazit nach 5 Schulwochen gezogen. In der vorigen Woche waren demnach 2 Schulen wegen Corona geschlossen, 1% der SchülerInnen in Quarantäne. Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Trotz Covid-19-Infektionsgefahr sind die ersten Unterrichtswochen des neuen Schuljahres nach Ansicht von Bildungsministerin Britta Ernst, SPD, in Brandenburg gut verlaufen. Nach 2 Schutzwochen sei es gut, dass die 1. bis 6. Klassen ohne Maske im Unterricht lernen, sagt Ernst im Bildungsausschuss des Landtages.
Ich finde es aber im Moment gut, dass in Grundschulen keine Maske getragen wird und auch vertretbar. Aber es ist klar, dass das auch etwas anders gesehen und gewichtet werden kann.
Schätzungsweise 80-95% der Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg seien 2-mal geimpft, berichtet die Ministerin. Und dass sie die Gesundheitsminister der Bundesländer unterstützt, die Quarantäneregeln für Schülerinnen und Schüler zu verändern.
Wir wollen keinen Automatismus der 14 Tage. Wir wollen uns Richtung 5 Tage bewegen. Wir wollen die Kontaktpersonen und wir wollen uns freitesten. Das ist der Beschluss. Und da werden wir nächste Woche gucken, wie verpflichtend das für die Gesundheitsämter in Brandenburg sein kann. Ich finde das jedenfalls sehr, sehr hilfreich, weil ich auch Anrufe von Eltern bekomme, die 14 Tage nicht mehr als ganz nachvollziehbar empfinden.
Kritik muss sich Bildungsministerin Ernst von der Opposition anhören. Die AfD kritisiert Impfangebote für ältere Schülerinnen und Schüler. Und die linken Abgeordnete Katrin Dannenberg sagt, statt 200 Lehrkräfte befristet auf 2 Jahre für Förderangebote einzustellen, sollten mehr Lehrerinnen und Lehrer fest angestellt werden.
Wir haben immer klar gesagt, wir müssen guten Unterricht absichern. Das heißt, Fachkräfte, die wir zur Verfügung haben, die müssen wir einstellen hier im Land Brandenburg. Und wir müssen diese Förderangebote in den Unterricht integrieren. Nur so klappt eine gute Förderung unserer Kinder.
Katrin Dannenberg, Abgeordnete der Linken im Landtag Brandenburg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de und als Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens.
Inforadio Podcast.